Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Ich wette an dieser Stelle, dass keiner von euch alt genug ist, um damals die Originalausstrahlung dieser Serie im ZDF gesehen haben zu können. 27. Mai 1972 im ZDF. Raumschiff Enterprise, damals der neueste heiße Scheiß aus den USA, obwohl es da schon ein echt alter Hut gewesen ist.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Denn in den USA war die Serie unter dem Titel Star Trek damals nicht nur schon längst gelaufen, sondern auch schon wieder abgesetzt. 1966 bis 69, 3 Jahre lang in 3 Staffeln die Originalserie. Und bei den Hobby-Trackern und Profi-Mathematikern unter euch müsste es jetzt schon im Kopf bimmeln und bammeln. Warte mal kurz, 1966, 2016, 5 hin, 0 im Sinn, ganz genau. 50 Jahre Star Trek feiern wir in diesem Jahr und feiert Filmverleih Paramount mit dem 13. Kinofilm von Star Trek, der diese Woche rauskommt. Untertitel ist Beyond. Natürlich habe ich den für euch vorgeguckt, um ihn nachher mit euch gemeinsam auseinander zu pflücken. Und ich hatte das große Glück, bei der Europapremiere in London die aktuellen Darsteller von Kirk, Spock, Pille und all den anderen zu treffen, denn was da im Augenblick im Kino läuft, ist ja jetzt schon im 3. Film die Neuauflage eben dieser Originalserie, die jetzt 50 Jahre alt ist. Also wir werden ein bisschen nerdy heute Abend, verzeiht es mir. Es gibt ein kleines Star Trek Special, wir gucken auf 50 Jahre zurück, aber es ist nicht alles heute Abend. Für die Nicht-Tracker unter euch gibt es auch noch einen weiteren tollen Film, der diesen Donnerstag startet. Das ist der neue von Steven Spielberg, The BFG, wobei BFG für Big Friendly Giant steht. Das ist ein Film, den Spielberg ja so im Stil von E.T. gemacht hat. Ist ein Kinderbuch, das in Amerika wahnsinnig berühmt und sehr beliebt ist. Seit vielen Jahren bei uns vielleicht nicht ganz so sehr. Dieses Buch ist jetzt verfilmt worden in der Hauptrolle als großer freundlicher Riese in animierter Version. Oscar-Gewinner Mark Rylance. Und auch den habe ich getroffen. Also auch den dürfen wir heute Abend in eine Stunde Film begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
50 Jahre Star Trek feiern wir in diesem Jahr. Die Originalserie von 1966 bis 69 ist bis heute tatsächlich auch die legendärste. Und das, obwohl sie nur 3 Staffeln hatte. Alle weiteren mit Schauspielern gedrehten Star Trek Serien, die es danach gegeben hat, hatten deutlich mehr Staffeln als diese erste, aber die ist einfach im Gedächtnis geblieben, weil es damals wirklich neue Science Fiction war. So albern das heute teilweise aussieht, wenn man beim Zappen mal auf irgendwelchen Kanälen hängen bleibt, wo dann so Wiederholungen von damals gezeigt werden und da wirklich irgendwelche Schauspieler in grünen Pyjamas durchs Bild laufen und irgendwelche Aliens sind. Wir sind einfach mittlerweile alle so CGI und so Special Effect verwöhnt, oder sollte ich sagen versaut, dass wir das albern finden. Damals war es wirklich die ganz große Nummer und wir wollen heute ein bisschen zurückgucken auf 50 Jahre, auf diverse Serien, die es gegeben hat, natürlich auch auf 13 Kinofilme, der 13. der jetzt am Donnerstag startet, Star Trek Beyond. Und ich habe mal ein bisschen gewühlt und habe so einen Klassiker rausgesucht aus dieser Originalserie, also von irgendwann zwischen 1966 und 69. So hat sich das damals angehört, wenn Kirk und Spock im Original, natürlich gespielt von William Shatner und Leonard Nimoy, wenn die zusammen mal so einen kleinen Scherz am Rande gemacht haben.
Hey, Mr. Spock, wenn Sie aufwachen, bringen Sie sie in die Sicherheitsabteilung.
Captain? Ihre Analyse der Situation war fehlerfrei. Sie hat Ihnen wirklich den Zutritt zu Ihrem Quartier verwehrt. Trotzdem, die Logik, mit der Sie zu dieser Schlussfolgerung kamen, ist mir unklar.
Mr. Spock, die Frauen auf Ihrem Planeten handeln logisch. Nur ist das der einzige Planet in unserer Galaxie, wo das so ist.
Mega chauvinistisch aus heutiger Sicht, oder? Damals war das ein Schmunzler, das war ein Gag, ne, zu sagen, also die Vulkanierfrauen, die sind vielleicht logisch, aber es sind auch wirklich die einzigen im Universum. Würde heute kein Mensch mehr drüber lachen. Das Schöne ist aber, dass es ein adäquat zu dieser Szene gibt im aktuellen Film Star Trek Beyond. Wir machen also jetzt einen Zeitsprung über 50 Jahre von damals nach heute, denn auch da ist das Thema Frauen im Zusammenhang mit Spock wieder mal Thema. Aktueller Film Star Trek Beyond.
Ich denke, du nimmst das besser zurück. Immerhin gehört es mal deiner Mutter.
Es entspricht nicht vulkanischen Gepflogenheiten, das, was als Geschenk gegeben wurde, zurückzunehmen.
Habt ihr etwas Schluss gemacht? Was haben Sie angestellt?
Sie kommen wieder mal ohne Umschweife auf den Punkt, Doktor.
Wissen Sie, Spock, wenn ein Erdenfräulein sagt, es liegt an mir, nicht an dir, dann liegt die Schuld bei Ihnen.
Ganz klarer Fall von getauschte Rollenverhältnisse 50 Jahre später. Dieses Mal ist es Mr. Spock, gespielt von Zachary Quinto, im Gespräch mit Pille, mit dem Doc McCoy des Schiffs, gespielt von Carl Urban. Und damit lasst uns ruhig diesen Schritt machen, 50 Jahre von damals noch heute, und erstmal beim aktuellen Film bleiben und über den reden. Star Trek Beyond heißt er, und ihr habt jetzt schon hören können, zwischen Mr. Spock und seiner, ja, darf man sagen, Freundin, ich denke schon, Lieutenant Uhura, im neuen jetzt gespielt, auch schon im dritten Film gespielt von Zoe Saldana, hängt der Haussegen auf der Enterprise etwas schief. Da gab es Streit, was genau das war, klärt sich im Laufe des Films, ist aber gar nicht die zentrale Handlung. Es passiert vielmehr Folgendes. Captain Kirk, wieder im dritten Teil, jetzt im dritten neuen Teil gespielt von Chris Pine, wird also in die Kommandozentrale der Föderation berufen. Es heißt, es gibt einen Notruf von einem Planeten irgendwo, da müsste mal einer nachgucken, was da vielleicht los ist. Und natürlich ist Kirk der, der sagt, also ich und meine Crew zusammen mit der Enterprise, wir fliegen natürlich da mal vorbei und gucken, was da los ist. Sie sammeln dann so eine Frau von einem anderen Planeten ein, und die ist auch so ein bisschen mysteriös und sagt, ja, ich bin mit meinem Schiff angegriffen worden, ich bin die einzige Überlebende. Und dann fliegen die halt dahin auf diesem Planeten, und wie es dann oft bei Star Trek schon der Fall gewesen ist, ist es auch hier tatsächlich nicht großartig anders. Plötzlich im Anflug auf diesem Planeten tut sich vor ihnen ein bislang getarntes Schiff auf, lässt die Tarnung fallen, die Enterprise wird angegriffen, Bruch landet auf diesem Planeten und die gesamte Besatzung der Enterprise irrt mehr oder weniger alleine durch die Gegend, um den Rest der Crew wiederzufinden, so auch Scotty. Für die Nicht-Tracker unter euch, Scotty ist immer der, der die Leute hochbeamt, ne? Beam me up, Scotty, habt ihr schon mal gehört irgendwo. Scotty, jetzt in der Neuverfilmung auch schon zum dritten Mal gespielt von Simon Pegg, macht sich also auf die Suche, findet aber kein Crewmember, sondern so eine ganz komische Frau.
Hey, das gehört der Sternenflotte, das können Sie nicht einfach...
Aber ich will ja nicht kleinlich sein, greifen Sie zu.
Woher haben Sie das?
Das ist mein Abzeichen der Sternenflotte.
Was bedeutet es?
Das bedeutet, dass ich Offizier der Sternenflotte bin. Ingenieursabteilung.
Ingenieur?
Ja, ich repariere Sachen.
Ich weiß, was ein Ingenieur macht.
Ich muss meine Mannschaft finden.
Sie helfen mir und ich helfe dann Ihnen. Ich bin Jayla. Und Sie sind Montgomery Scott.
Ja, Scotty.
Dann kommen Sie jetzt, Montgomery Scotty.
Dann kommen Sie mit, Montgomery Scotty, dass sowas manchmal im Film recht lustig ist. Das ist tatsächlich auch die Schuld von Scotty, denn dessen Darsteller Simon Pegg spielt nicht nur Scotty, sondern hat dieses Mal auch zusammen mit Doug Young das Drehbuch geschrieben für Star Trek Beyond. Also Scotty hat Jayla gefunden, diese Frau mit dem weißen Gesicht und den schwarzen Mustern in eben diesem Gesicht, gespielt von der sehr unbekannten Sophia Botea, die ist also vollkommen neu sozusagen jetzt im Star Trek-Kosmos. Und die beiden zusammen machen sich also auf diesem Planeten auf die Suche nach dem Rest der Crew, und wenn sich diese Crew dann wiederfindet, dann löst sich nach und nach das ganze Rätsel dieser Falle, in die die Crew, so ist der richtige grammatikalische Zusammenhang, getappt ist. Und was dann kommt, kennt ihr auch.
Was ist das?
Schilde hoch, sofort, roter Alarm!
Roter Alarm, Schilde hoch. Und dann geht's rund. Natürlich bei Star Trek im Jahr 2016 alles in 3D und mit wahnsinnig viel CGI. Was ist hängen geblieben bei mir, als ich aus dem Film raus bin? Ganz einfach, dass es von der Story her, muss ich so sagen, von diesen drei Neuverfilmungen der Originalserie eigentlich die schwächste ist. Also der erste Teil war natürlich einfach, die ganze Geschichte nochmal neu aufleben zu lassen, die neu von neuen Darstellern gespielten Figuren neu, nicht will ich sagen zu erfinden, aber zumindest neu zu erklären. Der zweite Teil, Into Darkness, war deshalb ganz interessant, weil eine legendäre Bösewichtfigur, nämlich Khan, toll gespielt von Benedict Cumberbatch, zurückkam. Also die Geschichte konnte man auch nochmal neu erzählen. Dieses Mal hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Story gar nicht so im Vordergrund stand, dass da irgendwie ein Drehbuch fertig gekriegt werden musste, das auch vorher schon halb fertig war. Also Simon Pegg und Doug Young haben im Endeffekt dann nur die Finalfassung eines bereits angefangenen, aber nicht für gut genug befundenen Drehbuchs geschrieben. Merkt man ein kleines bisschen, denn Entschuldigung, dass die Enterprise-Besatzung in einen Hinterhalt gelockt wird und aus diesem Hinterhalt irgendwie wieder sich befreien und neu formieren muss, das haben wir tatsächlich seit 1966 in den diversen Serien und den diversen Kinofilmen oft genug gehabt. Da passiert von der Story her nicht so wahnsinnig viel. Was sich lohnt, ist der Genuss von computeranimierter Special Effects Grafik auf einer großen fetten Leinwand. Wenn ihr sowas gerne seht, da kriegt man hier wirklich im wahrsten Sinn des Wortes die volle Breitseite. Das sieht gut aus, das liegt auch daran, dass der Regisseur dieses Mal nicht J.J. Abrams war, sondern dass es Justin Lin war. Der ist Experte genau für solche Filme. Der hat 4 der Fast and Furious Filme gedreht. Also wenn der eins kann, sind es wirklich so Verfolgungsjagden, egal ob auf irgendwelchen Straßen oder im Weltall. Das funktioniert sehr gut. Effekte toll, Grafik toll. Die Gags, Kompliment an Simon Pegg, auch das im Drehbuch stimmt. Die Story würde ich ein paar Abstriche machen, also wegen der muss man nicht ins Kino. So viel zum neuesten Film Star Trek Beyond ab Donnerstag draußen. Ich habe in London die Darsteller getroffen und ich habe den Regisseur des Films getroffen, Justin Lin. Dazu Chris Pine, Zachary Quinto, Carl Urban, John Cho und noch ein paar andere. Und die möchte ich gerne nach und nach heute Abend als Gäste in die Sendung holen. Wir sind ein bisschen Star Trek-lastig heute Abend, aber ich denke, zu 50 Jahren Jubiläum kann man das auch ruhig mal machen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich bin eben noch mal so ein bisschen über die Originalserien, die es bisher gegeben hat, so ein bisschen gehuscht und habe geguckt, was gab's denn da eigentlich? Raumschiff Enterprise, Raumschiff vor allen Dingen. Raumschiff Enterprise, im Original einfach nur Star Trek, die erste Serie von 66 bis 69. Viele haben das Gefühl, ja direkt danach kam doch dann irgendwie hier The Next Generation, das nächste Jahrhundert. Stimmt überhaupt nicht. Es gab, die ist auch an mir völlig vorbeigegangen, in den 70er Jahren noch eine animierte Zeichentrickserie, die hieß einfach nur The Enterprise, beziehungsweise im Original The Animated Adventures of Gene Roddenberry. Barry's Star Trek, beziehungsweise Star Trek The Animated Series. 2 Staffeln, 1973-74, insgesamt 22 Folgen, werden die meisten von euch wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil ich auch überhaupt nicht in Erinnerung habe, dass das irgendwann mal im Fernsehen bei uns wiederholt oder gezeigt worden wäre. Dann kam tatsächlich The Next Generation, das nächste Jahrhundert, und das war satte 18 Jahre nach dem Original von 1987 bis 94. Das ist ja schon meine Lieblingsserie gewesen von allen Star Trek-Serien mit Captain Jean-Luc Picard, William Riker, mit Data, mit Geordi LaForge. Die habe ich wirklich lange Zeit geguckt. Da gab es auch 7 Staffeln von, 178 Folgen. Ist die Star Trek-Serie, die am erfolgreichsten und am längsten gelaufen ist. Am erfolgreichsten halt dann auch über die lange Laufzeit. Logischerweise, Originalserie waren ja nur 3 Staffeln. Dann gab es Deep Space Nine, dann Raumschiff Voyager und, die ist auch an mir vorbeigegangen, Star Trek Enterprise. Von 2001 bis 2005 gab es auch nochmal eine Star Trek-Serie, eine sogenannte Prequel-Serie, die also die Vorgeschichte zur Originalserie erzählt und etwa 100 Jahre vor Kirk, Spock und den anderen spielt. Das also, wie gesagt, die Serien, und dazu habe ich ja auch schon gesagt, mittlerweile 13 Kinofilme. Der 13. ist der, der jetzt am Donnerstag anläuft. Viele Menschen haben schon auf der Brücke der Enterprise gestanden und damit meine ich nicht die Serie, sondern in dem Fall im übertragenen Sinne die Regiebrücke. Zuletzt natürlich der große J.J. Abrams, der 2007 überhaupt die Idee hatte, Star Trek zurück auf die Kinoleinwand zu bringen. 2009 und 2013 die beiden Filme Star Trek und Star Trek Into Darkness, die er inszeniert hat. Jetzt zum dritten Neuauflagefilm Star Trek Beyond hat er das Ruder weitergegeben, nur als Executive Producer gearbeitet und hat einen Mann namens Justin Lin Regie führen lassen. Über den habe ich vorhin schon gesagt, er hat unter anderem vier der Fast and Furious Filme gedreht. Ihn habe ich zusammen mit den Schauspielern in London zur Europapremiere getroffen und er war auch der Erste, mit dem ich gesprochen habe und mit dem ich genau dieses Thema mal ganz direkt ansprechen wollte, wie das eigentlich so ist mit der Action und mit dem Fable, das er ganz offensichtlich hat für Action und für Geschwindigkeit und dass das so ein wichtiges Element in einem Film für ihn sein muss, dass er es auch jetzt wieder nämlich deutlich spürbar als Handschrift auf diesen Star Trek Film geschrieben hat. Hohe Geschwindigkeit, schnelle Schnitte, wilde Verfolgungsjagden und so weiter. Und genau darüber haben wir uns unterhalten. Here with Justin Lin, the director of the new Star Trek movie Beyond. Justin, you made a lot of movies that were fast and that were furious.
Yeah.
So, as I've seen, there is a lot of speed in this movie as well, a lot of pace in it. How important is this kind of special ingredients for you to have speed and pace in a movie?
I would say it's only as important if it services our characters, you know. That's the thing I love about, you know, the films I make. It whether they're scope or big action set pieces, if you don't have a emotional connection with the characters, then it doesn't really have a lot of meanings, you know. I think fortunately for this film, I wanted to kind of deconstruct Star Trek, our characters, you know, its philosophy. And hopefully by doing that, by the end it'll reaffirm why it's been around for 50 years, why people love it so much, you know? And I think the way to do it was to literally kind of rip them apart, take the Enterprise, which is kind of their home base, their security blanket, just take it away from them. And the byproduct is that it ended up having these kind of big action set pieces, you know? And hopefully as you're going through that, you do feel for our characters. You do feel for what they're going through, and hopefully that journey that they make to hopefully reconnect and overcome the obstacle, it's something that it's much more emotional than just action.
So to sum it up, you would say that you can't replace a lack of story with a double of action?
I don't think you can. I still think that, you know, this is something that, you know, I think sitting in a room with Simon and Doug, you know, if the challenge is that, you know, if the obstacle is full of action, if it's only for action's sake, then it's going to get very boring, you know? And so I love the characters. I grew up with the characters, you know, and I wanted to make sure that whatever they're going through, that it's going through their perspective. Mm-hmm. It is very important to me, you know? And so, again, action means nothing. I came from the indie world. I don't look at it that way. You know, action is something, it's an obstacle for our characters to go through so that hopefully with the viewers, however they react to the action informs us where they are in life. Mm.
So if you overtake such a huge franchise like this is, huge production value and all that things from a man like J.J. Abrams, how big is excitement? How big is pressure?
Well, it's a lot of pressure when you do these movies, you know, especially 50th anniversary. But that makes it worth doing, you know. I think if there's no pressure, then to me, I don't see a point, you know. I think there's a lot of commitment. There's a lot of people. There's, you know, I mean, at some points, there's thousands of people working on this movie. And I just want to make sure my job is that when they show up, that we're trying to push each other to make things better, you know, and hopefully you see that on screen.
From the past two movies, we know from these guys that they do a lot of pranks on set in between the takes. So you being the new guy on the bridge, what did happen to you?
they kind of spared me because it was so intense and relentless, I think, the whole process. I could see them pranking them, you know, each other. But we really had to be moving, you know, a lot. on this one, because it was very ambitious, no doubt about it, you know, and I wanted to, you know, make sure. I've never gone through anything like this where from first moment until the very end, I wanted to, everyone to be pushing, you know, and it was like running, sprinting a marathon.
Without any spoiler at all, the end of the movie leaves a lot of space for interpretation. A fourth movie, would you be on the bridge again?
I don't know. I think I've done enough sequels to know that it's a privilege. You know, you earn it. And until this movie comes out and people, whether they connect or not, you know, that's something to be seen, you know. But I'm in a good place in my career. You know, I don't make these decisions based on business. I don't base it on anything. It's how I feel. And if there's something personal for me to do, this one happened to have something very personal, because you know, it's been a big part of my life, and I want to contribute hopefully to the legacy. But it doesn't. It's not automatic. You know, I love this cast. I love this crew. But I would have to make sure it's the right situation.
Yeah. Live long and prosper. Thanks a lot, Justin Lin.
Thank you.
Thank you. Ihr habt das eben in unserem Gespräch gehört. Ich habe mit Justin Lin bei der Europapremiere von Star Trek Beyond in London natürlich auch über einen potenziellen vierten Teil der Neuauflage gesprochen. Das ist nun wirklich kein Gespoiler. Die Enden solcher Filme sind ja nie wirklich endgültig. Natürlich lässt man sich da ein Schlupfloch nach hinten raus, ob das eventuell weitergeht. Da wird marketingstrategisch immer erstmal geguckt. Spielt der Film genug Geld wieder ein? Lohnt sich das weiterzumachen? Das war der Stand, den ich vergangene Woche hatte, als ich in London war. Ganz interessant war, dass ich nicht nur mit Justin Lin darüber gesprochen habe, sondern unter anderem auch mit Carl Urban. Den kennt ihr unter anderem aus den Herr der Ringe-Filmen und halt jetzt auch schon zum dritten Mal aus der Star Trek-Neuauflage. Da spielt er Dr. McCoy, Spitzname Pille. Denn von dem hatte ich gehört, dass man den sogar schon jetzt zu diesem dritten Teil wirklich überreden musste, nochmal mitzumachen. Der wollte angeblich eigentlich nicht. Habe ich ihn gefragt, stimmt das eigentlich?
I did.
Yeah,
I did. You know, look, if there is a, if they write a character that has a good function and a purpose, then that would be a great motivation to come back and do another one. And if there's a great story to tell, then yeah, absolutely. But that being said, it would probably be pretty hard for any of us to turn down the opportunity to come and work with each other again, because we have such a blast.
Da hat er sich also wirklich rausgeredet, anfangs gesagt, ja, das stimmt schon, ich habe wirklich gezögert mitzumachen, und wenn es eine gute Story gibt, hat er gesagt, dann ist es natürlich leichter, nochmal Ja zu sagen, und andererseits natürlich auch diese fantastische Crew, die wir hier haben, das, was Schauspieler dann immer sagen, da ist, wäre ja Wahnsinn, so ein Angebot dann also nicht angenommen zu haben, aber er hätte gezögert. So, warum erzähle ich euch diesen ganzen Schwenk dieser Geschichte? Ganz einfach deshalb, weil jetzt Anna Wollner kommt und die hat Neuigkeiten.
Die Radio Wissen.
Film News.
Nach Star Trek ist vor Star Trek. Na, wenn das mal nicht wie Phaser auf Auge in diese Sendung passt. Noch bevor Star Trek Beyond in den Kinos anläuft, haben wir schon diese aktuelle Meldung. Teil 3 bleibt nicht der letzte der Neuauflage. Nummer 4 ist offiziell bestätigt. Wie Filmverleih Paramount gerade bekannt gegeben hat, sind die Gerüchte vom Wochenende wahr. Die Star Trek Neuauflage geht weiter. Mit Details hält man sich zwar vorerst zurück, bestätigt wurde aber, dass Chris Hemsworth wieder mit dabei sein wird, wie schon 2009 in Teil 1. Damals hatte er in einer kleinen Nebenrolle den Vater von Captain James T. Kirk gespielt. Im nächsten Film sollen Vater und Sohn dann aufeinandertreffen. Chris Hemsworth als Vater von Chris Pine. Ob der kürzlich verstorbene Chekhov-Darsteller Anton Yelchin im nächsten Film durch einen anderen Schauspieler ersetzt wird oder die Rolle komplett gestrichen wird, ist dagegen noch nicht bekannt. Tinder wird Hollywood-Star. Das musste ja irgendwie so kommen. Tinder, die berühmte und ebenso berüchtigte Internet-Dating-Plattform, wird der Aufhänger für eine Hollywood-Komödie. Die Drehbuchautoren Keith Merriman und David A. Newman sitzen an einem entsprechenden Drehbuch, berichten die Kollegen vom Hollywood Reporter. Es soll im Film um zwei Nutzer der Dating-Plattform gehen, die laut ihrer App ein perfektes Paar abgeben. Logisch, dass sie schon beim ersten Treffen das genaue Gegenteil als böse reale Wahrheit in der virtuellen Dating-Welt entpuppt. The Worst Tinder Date Ever ist daher der bisherige Arbeitstitel. Merriman und Newman kennen sich mit Geschichten dieser Art aus. Von ihnen stammt zum Beispiel auch das Drehbuch zu Freunde mit gewissen Vorzügen. Wann Drehstart ist und wie die Besetzung aussieht, wissen wir noch nicht. Unser wöchentliches Game of Thrones gib uns heute. Ja gut, kaum eine Woche, in der es nichts zu Game of Thrones gibt, beschwert euch bei den ungefähr 500 Millionen Fans weltweit, falls ihr es nicht mehr hören könnt. Die nämlich wird es sehr wohl interessieren, was es jetzt an grauenvollen, entsetzlichen Neuigkeiten gibt. Weniger ist mehr, scheint sich Sender HBO zu denken. Zum einen müssen die Fans mehr Geduld haben als sonst üblich. Die nächste, siebte Staffel wird nicht wie sonst ab April, sondern frühestens ab Sommer 2017 ausgestrahlt. Grund sind die Dreharbeiten, weil nun, und das ist kein Spoiler, wirklich der lang angekündigte Winter in Westeros Einzug hält. Und weil der echt aussehen soll, kann auch erst später als sonst gedreht werden. Zum anderen wurde nun auch bestätigt, dass die letzten beiden Staffeln 7 und 8 insgesamt nur noch 13 Folgen umfassen werden. 7 Folgen in Staffel 7 und dann nur noch 6 Folgen in der finalen 8. Staffel. Ja, da hilft nur tapfer sein wie die Nachtwache, Game of Thrones Fans. Ganz, ganz tapfer sein.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Bei aller Freude über den 13. Star Trek-Film Beyond hatte die Produktion auch mit zwei Schicksalsschlägen zu kämpfen. Zum einen ist im vergangenen Jahr der legendäre Original-Spock-Darsteller Leonard Nimoy verstorben, kurz bevor die Dreharbeiten zu diesem 13. Film beginnen sollten. Er hat ja in den ersten beiden Filmen der Neuauflage 2009 und 2013 noch mitgespielt als alter Spock, der dann seinem jungen Ich begegnet. Wieder toll gespielt von Zachary Quinto, so wie man über die ganze jetzt neu besetzte Crew sagen muss, dass die damals schon für den ersten Teil 2009 richtig gut gecastet worden sind. Es gibt auch wieder Einstellungen jetzt im Film, nicht nur von Zachary Quinto, der einfach original wie Spock und auch wie Leonard Nimoy eine junge Version von ihm aussieht. Auch bei Chris Pine ist es in einigen Szenen so, dass man denkt, ja, das ist nicht nur ein junger Kirk, sondern das ist gleichzeitig auch noch ein junger William Shatner. Es passt alles sehr gut zusammen. Also die Figuren immer noch sehr glaubwürdig. Aber wie gesagt, jetzt der erste Schicksalsschlag im vergangenen Jahr, dass Leonard Nimoy verstorben ist, der, und da möchte ich nicht zu viel verraten, aber es nicht auch unerwähnt lassen, der natürlich im Film einige Denkmäler gesetzt kriegt. Mehr sage ich dazu nicht. Können sich die Spock und die Leonard Nimoy Fans drauf freuen? Da gibt es wirklich einige Memorabilities. Heißt das so? Memorabilities? Ich glaube, so heißt das. Also ihr wisst, was ich meine. Da wird einige Male an ihn gedacht. Der andere, aber wie ich finde, noch viel schlimmere Schicksalsschlag, weil es einen ganz jungen Kollegen getroffen hat, war der plötzliche Tod von Anton Yelchin. Das ist der, der jetzt in den neuen Filmen den Pavel Tschechow spielt. Habt ihr vor einigen Wochen auch bei uns gehört. Der ist ganz tragisch verunglückt, ist von seinem eigenen Auto überrollt worden. Und das ist was nun ja passiert ist, nachdem der Film längst fertig war. Das heißt, Anton Yelchin ist als Pavel Tschechow im Film drin. Aber dann musste seine Crew, seine Freunde, seine Kollegen mussten dann ohne ihn auf Tour gehen. Das war auch wirklich ein schwieriges Thema in den Interviews. Teilweise haben wir es angesprochen, aber man hat gemerkt, dass es für die Kollegen und Freunde teilweise auch noch sehr früh ist, darüber zu reden. Diese beiden Schicksalsschläge also gab es zu überwinden, was diesen neuen 13. Film jetzt angeht. Und ich habe dann zumindest die Chance genutzt und mit den Schauspielern, mit denen ich gesprochen habe, über dieses Thema gesprochen, wie wichtig ihnen eigentlich das ist, was die Originaldarsteller über ihre Leistungen denken. Also bei Leonard Nimoy beispielsweise hat man das gewusst. Der hat zweimal mitgespielt in den ersten beiden neuen Filmen und war bekennender Fan dieser Neuauflage. Bei William Shatner, dem Original-Captain James T. Kirk, ist das Verhältnis zu der Neuauflage ein bisschen ambivalenter. Auch er sollte ursprünglich mal in der Neuauflage auftauchen. Dann gab es verschiedene Gerüchte. Angeblich habe er viel zu horrende Gehaltsforderungen gehabt für so einen Cameo-Auftritt, wollte angeblich, sage ich extra dazu, wahnsinnig viel Geld dafür haben. Auf jeden Fall ist das Verhältnis seitdem ein bisschen gespalten. Ich habe also Chris Pine ganz bewusst gefragt, der zusammen mir gegenüber saß mit Zachary Quinto, also Kirk und Spock nebeneinander, und Chris Pine gefragt, wie das eigentlich bei ihm ist. Spielt das irgendeine Rolle, was die Originalbesetzung von damals über die Neuauflage von heute denkt?
It's an odd thing because I can't think of another franchise or cinematic experience that has lasted this long. I think it was important for me at least in the beginning, to pay homage and respect what was done before, but then really kind of do my own thing. And I haven't really thought about it much, but they've been very supportive. And Leonard, when he was alive, was a huge contribution, obviously, to our franchise, and also kind of as a support and a kind of a godfather of our experience.
Auch da ein bisschen drumherum geredet und dann übergeschwenkt von William Shatner einfach auf Leonard Nimoy, zu dem er gesagt hat, naja, der war ja nun zu Lebzeiten wirklich großer Fan von dem, was wir gemacht haben. Unter anderem habe ich auch John Cho das Gleiche gefragt. Das war deshalb sehr interessant, weil John Cho in der Neuauflage Sulu spielt. Den Typ, falls ihr nicht wisst, wer Sulu ist, einfach gesagt, das ist der, der die Enterprise steuert. So, also quasi der Steuermann. Im Original gespielt von George Takei. Jetzt müsst ihr wissen, George Takei hat sich ganz spät erst mit über 60 Jahren als schwul geoutet, lebt heute offen schwul in den USA. Und da hat man jetzt versucht im neuen Film, auch ihm noch zu Lebzeiten ein Denkmal zu setzen, in dem Sulu, also die Figur, jetzt gespielt von John Cho, in einer Szene von seinem Lebensgefährten und der gemeinsamen Adoptivtochter abgeholt wird. Das heißt also, man hat im Nachhinein versucht, George Takei einen Gefallen zu tun für sein spätes Outing, indem man jetzt auch seine ehemalige Serienfigur aus Star Trek, nämlich Sulu, auch als homosexuell inszeniert. Das ist auch vorher groß angekündigt worden als Sensation. Das Problem ist nur, dass die Nummer ganz böse in die falsche Richtung gegangen ist, weil George Takei sich danach zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, er fände diese Darstellung von Sulu, Zitat, höchst bedauerlich, weil er nämlich den Originalmacher von Star Trek, Gene Roddenberry, gekannt habe und genau gewusst habe, dass Sulu einfach als heterosexueller Sternenflottenoffizier angelegt war. Und das habe ja mit seiner persönlichen sexuellen Orientierung nichts zu tun, also ordentlich in die Nesseln gesetzt. Und natürlich musste ich John Cho auch diese Frage stellen, wie wichtig ihm das eigentlich ist, was George Takei über seine Darstellung der Rolle denkt.
You know, for me, I did personally want George to be happy with the representation. I didn't want to do him. I didn't want to do an imitation of him, but I wanted him to be pleased. And I did want my character to sort of connect. I didn't want to do a full-on, an unrecognizable version of Sulu, but I wanted them to be related, loosely related. This doesn't make any sense, but in the same world.
This doesn't make any sense. Zum Glück hat John Cho das am Ende selbst noch gesagt. Fand ich ganz interessant, dass die Schauspieler in dem Augenblick, wo man sie nach den Originaldarstellern und deren Meinung fragt, alle irgendwie ein bisschen angefangen haben, rumzueiern. Wie gesagt, bis auf Zachary Quinto, der konnte sich zurücklehnen. Der war mit Leonard Nimoy, also dem Original Spock, tatsächlich auch befreundet. Die beiden haben sich auch privat sehr gut verstanden. Ansonsten gibt es da ganz offenbar doch ein eher gespaltenes Verhältnis zwischen den heutigen Darstellern von Kirk, von McCoy, von Scotty, von all den anderen zu jeweils ihren Originaldarstellern aus der Originalserie.
Warum hast du mich hierher gebracht? Warum gerade ich?
Weil es ging doch nicht anders. Das immer Erste, was du getan hättest, das wäre loszurennen und herauszutrompetern, dass du tatsächlich einen echten Riesen gesehen hast. Und das wäre ein Aufgeschrei mit Muttelkuttel gewesen, meinst du nicht? Und alle Lebewesen wären gefilzt und gerannt nach dem Riesen, den du gesehen hast, und wären ganz verrückt gewesen und sie hätten mich eingesperrt in einen Käfer. Und ich wäre angestarrt, wie alle die Kriechviecher. Ja, du weißt schon, die Fußpferde und Krokodillerchen und Gigaraffen. Und dann geht noch eine riesenhaftige Jagd nach den anderen Jungs los, bis die gefangen sind.
Ich sag's niemandem. Auf mich würde sowieso niemand hören. Ich bin doch nur ein nicht vertrauenswürdiges Kind.
Genau genommen ein junges Londoner Waisenmädchen ist dieses kleine, unglaubwürdige Kind, das eines Tages aus dem Fenster seines Waisenhauses nachts, als alles dunkel ist, diesen merkwürdigen, geheimnisvollen Riesen durch die Straßen streichen sieht. Sie sieht den Riesen, der Riese sieht sie, also schnappt er sie und nimmt sie mit auf seine Insel der Riesen, wo er gigantisch wie er ist, verglichen mit den anderen Riesen fast nur ein Zwerg ist, denn die sind alle nochmal haushoch höher als er und er ist im Endeffekt auch auf dieser Insel, genau wie das kleine Mädchen, eigentlich auch ein Waise in seinem eigenen Zuhause. Die beiden freunden sich an und erleben diverse Abenteuer zusammen. Das ist die Geschichte dieses Films BFG, The Big Friendly Giant, ein amerikanisches Kinderbuch, in Amerika ein absoluter Klassiker und Bestseller, bei uns nicht so bekannt. Wird er jetzt werden in Form dieses Films, gedreht von Steven Spielberg. Ganz toll, ist ein bisschen E.T. mit drin, wie man das von Steven Spielberg auch erwarten würde, und vor allen Dingen ganz viel CGI, was für den Hauptdarsteller nicht wirklich einfach war. Mark Rylance, Oscar-Gewinner, gerade dieses Jahr geworden bester Nebendarsteller in Bridge of Spies, übrigens auch zusammen mit Steven Spielberg, der spielt nämlich diesen Riesen, hat ihn auch wirklich gespielt, tatsächlich, auch wenn seine Figur natürlich hinterher für den Film computeranimiert worden ist, spielen musste es trotzdem erstmal jemand, das war Mark Rylance, sieht man dem Riesen auch im Gesicht an. Den habe ich getroffen in Cannes und das war ganz witzig, weil Mark Rylance eigentlich wirklich ein richtiger Theatermann ist und dann mal erzählt hat, wie das für ihn so war an diesem CGI-Filmset.
All there was really was just to play and imagine, and I'd done that many times before in a room, you know, sometimes a room that's not very conducive to imagination, but in a way that's a help, in a way, more reason to compel you to get out of there and into an imaginary place. But I think if you're used to only filming on naturalistic sets and not having nothing in your eye line, it's a little bit, because Stephen has, it's going to be challenging, because Stephen has found in the editing process that the 15 or 20 guys who stand around you aiming video cameras at you are as important as the little camera that's here and all the other cameras that are attached to the scaffolding, mm-hmm. that he's come to rely on those cameras to get my facial expressions.
Ganz toller Schauspieler Mark Rylance. War ein unheimlich schönes Gespräch. Mal gucken, vielleicht führen wir das nächste Woche in eine Stunde Film noch ein bisschen fort. Heute, verzeiht es mir, habe ich glaube ich jetzt auch schon dreimal gesagt, hatten wir natürlich ein bisschen Star Trek im Fokus. Der neue Film, der am Donnerstag startet, ist sozusagen gleichzeitig das 50-jährige Jubiläum. 1966 startete die Originalserie. Insofern heute ein leichtes Star Trek-Übergewicht. Trotzdem möchte ich euch diesen Film ans Herz legen, The Big Friendly Giant. Auch wenn es natürlich schlicht betrachtet ein Kinderfilm ist, bleibt es letzten Endes ein Kinderfilm von Steven Spielberg. Und dass der das kann, in Klammern E.T., hat er nun wirklich mehr als nur mit diesem einen Film bewiesen im Lauf seiner langen Karriere. Also ab Donnerstag der im Kino, ab Donnerstag auch Star Trek im Kino und nächsten Dienstagabend 20 Uhr eine neue Ausgabe von Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Für heute sage ich Tschüss, Tom Westerholt ist raus und wir hören uns wieder am nächsten Dienstag, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.